Herzlich willkommen zum Gadgetfunk, ein Gemeinschaftsprojekt von Bernd Jäger und Carsten Kunert. Viel Spaß beim Zuhören.
So, da sind wir schon wieder live mit unserer zweiten Folge des neuen Gadgetfunks. Hier spricht für euch der Carsten und am anderen Ende der Leitung, da ist der Bernd.
Der Bernd. Hallo.
Servus Bernd.
Servus Carsten. Mal schauen, was wir diesmal fabrizieren.
Das wird großartig und immer noch großartiger als das letzte Mal, was ja auch gar nicht so schwer ist, vermeintlich. Ne?
Ja.
Trotz all der Tests, die wir eigentlich recht positiv im Vorfeld durchgeführt haben, ist ja nicht alles richtig rund gelaufen das letzte Mal, ne?
Ja, leider. Also wir hatten ja sogenannte Audio Drifts, wie ich jetzt rausgefunden habe, in der Podcast-Welt sagt. Das heißt, wir hatten Überschneidungen unserer Stimmen, lange Sprechpausen, die wir gar nicht eingelegt haben, sondern die dann durch diese Verzögerung während der Aufnahme immer weiter fortgeschritten sind. Und am Ende haben wir praktisch übereinander geredet.
Wir haben gegeneinander und wir haben uns angeschrien und das war eigentlich nichts mehr zu verstehen. Das war ganz, ganz schauderlich. Aber zum Glück haben wir das ja auch relativ schnell gemerkt und du hast dann auch hochmotiviert eine kleine Nachtschicht eingelegt und das Ganze wieder zurechtgezogen. Ne?
Ja. Also das Endprodukt der Nachbearbeitung war dann nicht so toll, wie es hätte sein können, wäre alles glatt gelaufen von Anfang an. Aber ich habe mein Bestes gegeben und anhand der Kommentare und dem Feedback im Blog und auf verschiedenen anderen Kanälen, denke ich, hat sich's gelohnt, also auf alle Fälle das Ganze nicht einfach so stehen zu lassen, weil was macht denn das für einen Eindruck?
Ja, natürlich. Und ich meine, Fehler passieren immer und wir haben ihn halt gleich in der ersten Folge gemacht, aber vielleicht ist es ja auch gut, weil ich hoffe mal in Folge 10 hören uns noch mehr Leute zu und besser am Anfang mit kleinen Herausforderungen arbeiten, als wenn die Hörerschaft schon etabliert ist.
Richtig. Und an dieser Stelle herzlichen Dank für jegliche Kritik, Anmerkungen, die ihr bisher gebracht habt. Es würde uns natürlich freuen, wenn ihr noch aktiver da seid, uns Bewertungen bei iTunes gebt oder eben Feedback. Was können wir noch besser machen? Was hat euch nicht gefallen? Was hat euch gefallen? Also das gilt eigentlich für jede Episode. Wir sind offen für euer Feedback.
Ja, aber lass mal die Kirche im Dorf, Bernd. Also ich war tatsächlich wirklich überrascht nach der ersten Folge und dieser Nullnummer, die sich ja auch anscheinend relativ viele Leute angehört haben, was mir dann gar nicht so recht war, wenn ich ehrlich bin, weil ne, die war ja wohl wirklich komplett unvorbereitet. Aber die Anzahl der Kommentare und die Resonanz im Allgemeinen fand ich für eine Folge 001 schon aller Ehren wert.
Ja, also ich war auch positiv überrascht und das freut mich natürlich umso mehr. Und es kamen noch ein paar alte Hörer dazu, die wohl Projekte von früher noch kennen und es kamen aber auch neue dazu. Und das ist einfach schön und ich denke mit unserem Konzept, dass wir uns nicht auf eine Sache fokussieren, liegen wir gar nicht mal so verkehrt. Und ich denke, ja, genug der Worte und Entschuldigungen. Ich denke, wir legen jetzt dann richtig los mit der zweiten Folge.
Lass uns reinspringen, Bernd.
Ich muss das Ich ablegen, weil Gadgetfunk ist ja ein Duo und kein Solo. Wir haben Kommentare erhalten. Unter anderem ging es auch um das Thema Powerline und speziell die Xbox. Das hatte ich ja am Rande erwähnt, dass ich so etwas einsetze. Und da kam eben das Thema auf. Und da möchte jemand, also sprich der Michael hat das Ganze kommentiert, der möchte gern etwas mehr Info dazu haben. Und weil er möchte seine Xbox und seinen Fernseher per Powerline verbinden, um Verbindungsabbrüche zu vermeiden. Ich habe jetzt nicht meinen Fernseher über Powerline laufen, sondern eine meiner Xboxen, die hier im Spielzimmer steht. Und die läuft über Powerline. Und das ist ein Powerline-Set von der Firma AVM. Du hattest ja erwähnt, das Devolo wurde ja groß mit Powerline letztes Mal, ne?
Ja, das ging ja eine Zeit lang sogar so weit, dass der Terminus Technicus für Powerline schon in D-LAN umgewandelt wurde. Also nicht WLAN wie Wireless, sondern D-LAN wie Devolo. Das war zu einer Zeit, wo ich noch für Netgear gearbeitet habe, was natürlich überhaupt nicht gut kam, wenn dann die Leute bei Netgear sich über D-LAN erkundigt haben. Aber die waren extrem groß. Mittlerweile hat jeder Netzwerkhersteller auch Powerline im Programm. Das ist egal, ob man da zu Devolo, Netgear, D-Link, TP-Link, ach Gott, jetzt muss ich noch nach, Sidecom, habe ich einen vergessen, ne? Wollen wir hier nicht unlauter
AVM natürlich, ne?
Und AVM, auf die du jetzt gleich eingehen wirst.
Ja. Also ich habe eben diesen Fritz Powerline 1260E Set, nennt sich das. Das besteht, also wie man die AVM-Geräte ja kennt, immer mit dieser vier Zahlen- und Buchstaben-Kombi. Das ist ein Set, das besteht einerseits aus dem 1260E-Gerät und dem 1220E. Das sind die beiden, fungieren dann miteinander und man kann natürlich noch weitere Geräte dazu holen. Nur, ich gehe jetzt nicht die ganzen technischen Daten durch, aber das Gerät kann bis zu 1200 Mbit über die Powerline, sprich über die Stromleitung, hat Gigabit-LAN-Anschlüsse, zwei Stück, und hat zusätzlich noch einen WLAN-Access-Point. Das heißt, es ist nicht nur ein reiner Powerline, sondern es bietet dort an Ort und Stelle auch noch WLAN. Und was ja mit dieser Mesh-Funktion, um das eigene WLAN auszubauen, auch keine schlechte Idee ist.
Aber nur jetzt Moment, ich kenne das Gerät ja nicht, aber also Gigabit ist schon mal toll. Das ist dann natürlich die Frage, wie viel Gigabit schafft das Stromnetz tatsächlich? Ja, also
richtig, genau das ist nämlich mein Kritikpunkt. Ich hatte früher auch von Devolo mal Powerline-Adapter. Und jetzt eben hier von AVM. Und ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, rein technisch können diese Geräte sicherlich diese 1200 Mbit irgendwo unter Laborbedingungen schaffen. Aber ich habe weder bei Devolo damals, da war es auch, ich glaube, da war es 500 Mbit, das Maximum, war schon eine Zeit her. Jetzt sind ja alle auf Gigabit, und ich hatte aber noch nicht mal annähernd solche Werte. Mhm. Also ich weiß nicht, hast du damals auch Tests mit solchen Powerlines gemacht? Also hast, weil ich wohne hier in einem relativ modernen Haus, also Dreiparteienhaus. Und vorher habe ich in einer 60er-Jahre-Bude gewohnt, aber die Leitungen machen hier und da überhaupt keinen Unterschied für mich. Ich bin weit von diesen 1200 Mbit entfernt. Ich kann nämlich gerade auf mein Webinterface der Fritzbox sehen. Also der Powerline ist angebunden mit 98 Mbit gerade.
Was ja
Also.
eigentlich nicht schlecht ist, nicht? Ich meine,
Nein,
ein
also für
sauberer
mein.
HD-Strom braucht 16 bis 20, sagen wir mal.
Ja.
Das heißt also, du kriegst fast 5 HD-Streams vermeintlich ruckelfrei über diese Verbindung.
Richtig. Also wie gesagt, für den Zweck, der jetzt, wo ich es einsetze, die Xbox oder das Streamen von HD-Sendern oder so, ne? Oder um ein TV anzubinden, sind die 100 Mbit, reicht vollkommen aus zum jetzigen Zeitpunkt. Reicht es wirklich? Es reicht aus. Aber und das war mal da mein damaliger Einsatzzweck eigentlich für diese Powerline-Adapter. Ich wollte ein NAS-Laufwerk, das natürlich einen schnellen Anschluss im lokalen Netzwerk haben sollte, irgendwo in der Kammer abstellen und an die Powerline anbinden, weil der Lüfter von diesem Ding einfach unendlich laut war.
Ja, da wirst du so ein vier
Und
Platten oder noch mehr Platten Nasssystem
richtig.
haben, oder? Ja.
Genau. Und dann habe ich mir gedacht, oh, ist ja geil. Dann nimmst du dieses NAS, packst es irgendwo in die Besenkammer, Stecker rein und in deinem Büro den anderen Stecker und du hast die totale Ruhe und hast Full Speed, File-Transfer auf dem NAS, kannst deine Time Machine Backups machen
Ein
und.
schöner Gedanke, ja. Aber die
Ja.
Welt war noch nicht bereit dafür.
Nee. Also da, das war.
Aber ich glaube, da können wir jetzt auch noch mal kurz einsteigen. Da gilt es wirklich, die Technologie und die technologischen Möglichkeiten von Marketing zu trennen. Und das ist natürlich etwas, jeder Hersteller, der einen Gigabit-Port verbaut, wird den natürlich auch bewerben. Ob die Technologie dahinter Gigabit-Durchsatz hergibt, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt Papier, aber Hersteller sagt ja nicht die Unwahrheit, wenn ein Gigabit-Port drin ist. Ja, nur wenn du dein
Nein,
Ferrari
nein.
mit 40 durch die Stadt fährst, heißt das ja nicht, dass er theoretisch nicht auch mehr könnte. Und ich glaube, das ist dann noch mehr als bei WLAN einfach eine Frage der Umgebung bei Powerline-Adaptern, bei Powerline-Technologie. Darum bin ich, glaube ich, mit denen auch nie so warm geworden, weil sehr, sehr viele potenzielle Störfaktoren mit reinkommen können.
Ja.
Die Qualität des Stromnetzes hast du schon angesprochen. Dann natürlich, wie ist mein Stromnetz überhaupt aufgebaut? Wie ist die Verkabelung unterputzt? Wie sauber? Dann ist ein ganz maßgeblicher Faktor der Stromzähler. Und der fungiert ja auch quasi als Türsteher bei der ganzen Powerline-Technologie, weil vielleicht nochmal für die Hörer zur Erklärung. Du hast eben erzählt, du wohnst im Dreiparteienhaus, ja. Bei mir sind 6 Parteien. Das ist ja aus Datensicherheitsgründen der absolute Albtraum, wenn alle sind ja irgendwo am gleichen Stromnetz. Ja, kann jetzt mein Nachbar über dieses Stromnetz auf meine Daten zugreifen oder auf meine Shares im Netzwerk? Und das ist eben nicht der Fall. Und der Grund dafür ist der Stromzähler. Der fungiert so als Doorkeeper in dem Fall. Also da kommt nichts rein und nichts raus. Der begrenzt also das Powerline-Netzwerk auf das, was in dem Kreislauf dahinter ist. Aber je nach Technologie kann der natürlich auch als Drossel fungieren.
Ja, deswegen meinte ich ja, das Ding kann oder die können vielleicht auch wirklich diese Geschwindigkeit. Ich habe es bisher nur noch nie erlebt.
Und deshalb
Und
fand ich deinen
das.
Begriff eben sehr, sehr schön, wo du von klinischen Umgebungen gesprochen hast. Also wahrscheinlich ist es in hochsterilen Tech-Umgebungen mit brandneuen 1:1-Verkabelungen möglich. Im Alltag und im normalen Haushalt ist es wahrscheinlich nicht möglich, diese Geschwindigkeiten zu erreichen, diesen Durchsatz zu bekommen.
Und da würde mich jetzt einfach mal interessieren, wenn ihr da draußen auch Powerline-Adapter, egal von welchem Hersteller, einsetzt, wie sind denn eure Erfahrungen? Also seid ihr zufrieden und auf welche Werte kommt ihr denn so? Wie gesagt, für meinen Anwendungszweck und auch den Anwendungszweck vom Michael, der gefragt hat, wegen Verbindungsabbrüchen mit seiner Xbox und so weiter, das kann ich also bejahen. Das Problem wirst du dann nicht mehr haben. Voraussetzung natürlich, dass du jetzt nicht unbedingt in einem uralten Gebäude wohnst, wo die Leitungen es einfach nicht aushalten. Aber das wirst du ja jetzt aus unserer Erklärung schon rausgefiltert haben. Welchen Hersteller du letztendlich wählst, das ist wohl dir überlassen, logischerweise. Wenn du jetzt schon eine Fritzbox einsetzt, dann es gibt verschiedenste Modelle von Powerline-Adaptern, weil zum Beispiel bei AVM jetzt, da gibt es auch welche ohne WLAN, wenn man es nicht braucht. Und damit wird das Gerät dann wiederum günstiger. Oder wenn du alles Mögliche noch haben möchtest. Aber eben auch mal bei Devolo gucken, was die so im Sortiment haben, was dich vielleicht reizt. Weil die Devolo-Geräte haben bei mir auch problemlos damals mit meiner Fritzbox 7190 war es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt problemlos funktioniert. Also man muss nicht bei einem Hersteller bleiben, bietet halt manchmal bessere Möglichkeiten.
Ja, aber es gibt, wie gesagt, es gibt vermeintliche Synologien, aber sagen wir ehrlich, am Ende vom Tag in den Geräten sind immer die gleichen Chipsätze drin. Der wirkliche Unterschied ist die Software dazu, ist der Formfaktor. Das heißt, da kommen dann persönliche Präferenzen ins Spiel. Mag ich es lieber schwarz, mag ich es lieber weiß, gefällt mir dieses Modell besser oder jenes. Technologisch arbeiten die alle zusammen und natürlich sind die Fritzbox-Adapter optimiert auf eine Fritzbox-Infrastruktur. Wahrscheinlich sind ein paar Settings einfacher auf die Weise. Heißt aber nicht, dass von der Funktionalität her ein Mitbewerber die gleiche Leistung liefern würde am Ende vom Tag.
Richtig, richtig. Also der einzige Vorteil, wenn man schon eine Fritzbox hat, dass man eben seine Powerline-Adapter auch im selbigen Netzwerk-Interface sieht und verwalten und einstellen und justieren kann. Das würde jetzt, wenn du jetzt einen anderen Router schon hast, dann ist es völlig irrelevant. Aber wie gesagt, an dieser Stelle nochmal explizit erwähnt, der Powerline-Adapter und die Fritzbox, die ich aktuell einsetze, sind von der Firma AVM kostenfrei für verschiedene Tests zur Verfügung gestellt worden. Das möchte ich hier auch nochmal explizit erwähnen. Ja, genau. Haben wir ja gesagt, wir wollen immer offen sein, wenn uns was bereitgestellt wurde. Etwas, was mir nicht bereitgestellt wurde, was ich damals günstig abgegriffen habe und wo wir schon angefangen haben, drüber zu reden, das letzte Mal und das vorletzte Mal, ist das Thema digitale Assistenten. Und da gibt es ja einige Konsorten davon. Und jetzt muss ich dich gleich mal fragen, weil ich bin ja der Google Home Mensch. Du bist ja der Alexa Echo Typ, wie wir ja jetzt festgestellt haben. Wurdest du letzte Woche von Hexenlachern überrascht bei dir zu Hause?
Ich habe hier drei Hexen und die lachen auch manchmal, aber ich glaube, das ist nicht das, worauf du hinaus willst, gell? Von Alexa wurde ich nicht teuflisch angelacht, nein.
Du kannst dir für die Leute, die es natürlich noch nicht mitbekommen haben, kannst du das Thema ja gerne mal erörtern und ja, dann sage ich auch noch was dazu.
Ja, ich habe es tatsächlich auch bloß in ein paar Berichten und ein paar Snippets gesehen, aber es scheint wohl so zu sein, dass an einigen Stellen Alexas hysterisch und, wie viele Leute berichtet haben, wohl durchaus sogar bedrohlich angefangen haben zu lachen. Ich habe es in einem, ich glaube bei Twitter habe ich es mal gesehen, es war wirklich kein sonderlich angenehmes Lachen. Und das Mysteriöse dabei war wohl auch, dass dieses Lachen keinem Befehl gefolgt ist, sondern einfach unmotiviert aus der Alexa rauskam, was natürlich extrem irritierend sein kann, nicht? Wenn dieses Ding auf einmal neben dir losgeht.
Oh, irritierend und verstörend.
Weil so unschön, weil es wirklich so ein hexisches Hehehehe so. Ja, also es war jetzt kein 16-jähriges Mädel von der Stimme her, sondern durchaus jemand älteren Jahrgangs, vielleicht sogar mit einer Affinität zu Zigarren und Whisky. Hört es sich nicht gut an, nein.
Ja, das ist, also ich habe das gelesen und dachte mir auch, boah, das ist schon creepy. Ich meine, digitale Assistenten sind nicht perfekt, weil das merke ich ja auch an meinem Google Home, weil manchmal, also ich sage weder okay noch Google noch irgendwas in dieser Art, aber das Ding geht an und du siehst, so nach dem Motto, es überlegt gerade, ob ich jetzt dem Gerät einen Befehl gegeben habe und was es tun soll.
Ja.
Es springt einfach mal an und du denkst dir, okay, ich habe jetzt wirklich nichts gesagt, was eine Aufforderung war für das Gerät. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass, keine Ahnung, ich meine, so Murphy's Law, keine Ahnung, du telefonierst gerade mit irgendjemandem, oh, Onkel Herbert ist gestorben. Und jetzt stell dir vor, Alexa lacht los. Und der Gesprächspartner hört es. Und, ne? Also, das ist schon, kann schon äußerst merkwürdig dann kommen, wahrscheinlich.
Wobei die Situation jetzt auch ein bisschen stark konstruiert war von dir. Aber klar, du hast recht.
Man muss ja immer Worst-Case-Szenarien bilden.
Redest du schon wieder von der ersten Aufnahme?
Nein.
Ich dachte, wir sind drüber hinweg, Bernd.
Ja. Also deine Alexa hatte ich in Ruhe gelassen.
Und wenn sie gelacht hat, war ich gerade nicht da. Nein. Ich glaube, das war auch eher ein Thema mit US- oder englischsprachiger Software. Also ja. Aus dem deutschen Sprachraum habe ich da eigentlich wenig mitbekommen. Aber es war wohl, die Erklärung ging wohl darauf hinaus, dass Alexa auf irgendwelche Hintergrundgeräusche reagiert habe und das in dem Sinne Lach mal Alexa interpretiert hat. Ja, genau, wobei man da natürlich auch das Entwicklerteam vielleicht mal fragen sollte, was für eine Lache sie der Guten verpasst haben. Das ist aber wohl entschärft mittlerweile und der Befehl, Alexa zum Lachen zu bringen, ist jetzt deutlich komplizierter. Ich habe ihn jetzt nicht auswendig im Kopf, aber Alexa, lach mal, funktioniert wohl nicht mehr.
Okay. Also dann kann man echt beruhigt sein, weil ich habe mir nämlich jetzt einen dritten Google Home bestellt, einen Google Home Mini, weil, also ich mag die Minis, weil die haben eine erstaunlich gute Soundqualität und optisch sind sie jetzt auch nicht hässlich und ich möchte unbedingt noch einen im Badezimmer haben, weil da habe ich momentan kein Radio und es ist unglaublich, meine ich. Ich habe meine Google Home Minis jetzt schon ziemlich lange, also seit vor Weihnachten und ich habe es letzte Woche entdeckt, weil ich den Gadgetfunk bei TuneIn eingereicht habe. Also, dass man den Gadgetfunk auch über TuneIn ab sofort dann hören kann, habe ich mich mit TuneIn überhaupt beschäftigt.
Vielleicht nochmal zur Erklärung. Glaubst du, dass jeder kennt TuneIn?
Nee, das übernimmt Zoomer.
Das war jetzt gemein, weil also ich nutze TuneIn als Internetradio im Zusammenspiel mit meinen Sonos-Systemen. Ich habe noch nie was eingereicht dort und also meine Erklärung würde so einfach wie sachlich sein, Internetradio.
Richtig, also es gibt Musik, Sport, Nachrichten, Talksendungen und natürlich auch Podcasts, wie den Gadgetfunk zum Beispiel. Und als ich mich da mit TuneIn das erste Mal wirklich beschäftigt hatte, habe ich mir gedacht, oh, das wäre schon cool, wenn ich Radio über meinen Google Home Mini hören könnte. Und dann google ich und dann steht dann einfach nach, sag einfach, hey Google, spiel Antenne Bayern, spiel SWR 3, HR 3 und schwupp, sagt sie, ich spiele Antenne Bayern über TuneIn auf deinem Bla. Und ich dachte mir, cool, Radio. Ich meine, ich höre wahnsinnig gern meine eigenen Playlists, aber so, keine Ahnung, frühs beim Rasieren, Zähneputzen. Da ist so ein bisschen Moderation, dummes Gequatsche von Radiomoderatoren, finde ich da irgendwie, keine Ahnung.
Opportun.
Ja, ich finde es einfach schön und deswegen muss jetzt auch einer ins Bad, nachdem ich jetzt weiß, dass ich auch meine Radiosender hören kann.
Ja, also
oder den Gadget.
Also ich bin ja jetzt ganz begeistert, oder den Gadgetfunk. Ich bin ja ganz begeistert, dass ich Sachen wusste, die du noch nicht wusstest, weil meine Alexa und vielleicht hier nochmal zu unseren Compliance-Themen, meine Alexa, die ich mit eigenem Geld selber gezahlt habe, die spielt ja bei mir im Wohnzimmer schon seit dem ersten Tag Musik ab. Allerdings nicht selber, sondern ich nutze sie als Zwischenschalter für Sonos. Also mein Befehl lautet in dem Fall Alexa und dann kommt normalerweise Spieleradio FM4 im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, weil Wohnzimmer eben der Raum ist, dem musikalisch das Sonos zugeordnet ist. Und dann sagt sie, ja, ich spiele FM4 im Wohnzimmer. Und dann, wenn ein Kind in der Nähe ist, dann sagen sie, nee, nicht den Sender wieder, aber geht dann trotzdem los. Also da war ich dir dieses eine Mal tatsächlich voraus.
Ja, ich wusste nicht, dass diese Verknüpfung zu TuneIn schon offensichtlich sehr lange existiert. Und ich bin natürlich froh drum, weil letzte Woche hat mir meine Frau ein Zubehörteil gekauft.
Nein.
Weil, doch,
nein.
Wir haben im...
Bernd, erzähl.
Sie hat gefragt, Schatz, willst du zu deinem Geburtstag was für den Garten oder willst du Technik? Mhm. Und ich so, also ein Rasenmäher will ich jetzt nicht unbedingt haben.
Ja, einen smarten Rasenmäher vielleicht. Aber da kommen wir im Sommer dazu.
Ja, genau. Also ich habe dann gesagt Technik und sie, jo, okay, alles klar. Und was hat sie mir besorgt? Sie hat mir einen Chromecast Audio besorgt. Mhm. Und für die Leute, die es nicht wissen, das ist wieder ein Unterschied zwischen den Echos, also den Echo Dots und den Google Home Mini. Ein Google Home Mini hat keinen Klinkenstecker, wie das iPhone. Also man kann man kann keinen Lautsprecher einfach anstöppeln, um ja, was Wuchtigeres zu haben. Und das, weiß ich nicht, ist egal. Auf alle Fälle hat sie mir einen Chromecast Audio besorgt. Das ist praktisch ein kleines, rundes Teil mit einem Klinkenstecker, was man in jeden x-beliebigen Lautsprecher, der einen Klinkenanschluss hat, reinsteckt. Und dann wird dieser Lautsprecher ein Chromecast-Lautsprecher. Sprich, ich kann ihn mit Google Home Mini ansprechen, ich kann ihn mit meinem Android-Handy direkt Musik dorthin streamen und, und. Und jetzt haben wir praktisch im Esszimmer, da habe ich nämlich so einen schönen retro-lookigen, wirklich geiles Lautsprechersystem. Und das ist jetzt endlich smart. Und dann kann ich halt jetzt wirklich in der Küche sagen, zum Beispiel, hey Google, spiel Bayern 3 oder Elton John auf den Esszimmerboxen. Und ja, so wie bei dir halt dann im Wohnzimmer abgespielt wird, wird es dann bei mir im Esszimmer abgespielt.
Steht da auch Multi-Room-Funktionalität dahinter oder ist es bloß eine eindimensionale Geschichte?
Das ist eine eindimensionale. Ich kann aber mit der Google Home App kann ich Räume definieren.
Ja.
Oder Szenarien. Ich habe zum Beispiel ein Szenario, das heißt überall. Und überall, da habe ich dann den Büro Google Home Mini, den Küchen Home Mini, jetzt den smarten Lautsprecher im Esszimmer und den Smart TV im Wohnzimmer definiert. Und wenn ich jetzt sage, ja, spiele Antenne Bayern überall, dann gehen überall die Geräte an und es wird in jedem dieser verbundenen Geräte das abgespielt. Also sprich Multiroom.
Okay, und was scheint eigentlich richtig Multiroom? Weil du könntest ja auch gleichermaßen Gruppen definieren und dann die Gruppen ansprechen. Also genauso wie du jetzt überall als Gruppe definiert hast, wäre dann halt Gruppe erster Stock, oder ja?
Richtig. Okay. Richtig. Also und du kannst natürlich auch von einem Google Home Mini, das zum Beispiel jetzt Radio in der Küche spielt, kannst du dann sagen, spiel aber einen anderen Radiosender oder was anderes im Esszimmer. Und im Wohnzimmer spielst du bitte wieder was anderes. Und so verteilt sich das.
Also Multiroom.
Richtig.
Jetzt eine App. Finde ich ein sehr, sehr schönes Update zu der Funktionalität. Was darf man das fragen? Ich meine, es war ein Geschenk, aber was kostet es?
Also es kostet, der Chromecast Audio kostet um die 39 Euro. Aha. Was natürlich, wenn du kein Superschnapp-Angebot, weil meine ersten zwei Google Home Mini, ich glaube, das haben wir in der 000,
ich glaub, das war darüber
gesprochen, Welle, ja. da hatte ich das Glück, dass ich einen Google Home Mini für 14 Euro das Stück und davon zwei Stück über eine Aktion von einem großen Versandhändler ergattern konnte. Aber der Listenpreis von einem Google Home Mini aktuell wieder um die 69, 59 Euro, so um den Dreh. Nee, 59, 99,
da
sowas.
Da geht er Schritt in Schritt mit Echo dort.
Ja. Und den dritten Mini, den habe ich jetzt dank eines 20%-Gutscheins, ich weiß gar nicht, ob der noch gültig ist, aber da habe ich mir jetzt einen für 39 Euro noch bestellen können.
Das ist auch ein guter Tarif.
Und der kommt ins Bad. Aber das Ding ist, ich merke, wie ich so langsam mich mit dem digitalen Assistenten anfreunde. Dass ich hatte gestern eine Pizza- und Bierparty für Verwandtschaft hier bei mir. Und ich war halt in der Küche zugange und hier Pizzateig ausgerollt und Hände voll mit Zutaten und Geschmier. Und dann einfach, hey Google, setz den Timer auf 10 Minuten. Hey Google, mach das, mach jenes und so weiter. Also ohne, dass du dein Smartphone in die Hand nehmen musstest, ohne, dass du irgendwie was versaut hast. Das gefällt mir immer mehr. Also
ich komme damit gut zurecht. Es ist ganz sicher eine Gewöhnungssache. Aber dann, also ich überlege es gerade und vergleiche es auch gerade mit dem Szenario, was ich hier zu Hause habe. Es setzt halt ein paar Sachen voraus. Und eine davon ist zum Beispiel, dass alle mitspielen. Das ist grundsätzlich, glaube ich, eine Herausforderung beim Smart Home. Solange du das nur nutzt für dich und dein Leben entsprechend anzupassen, ist es das eine. Ich weiß nicht, wie stark deine Frau damit interagiert und das gleiche Ding nutzt.
Also sagen wir mal so, dank Google Homes Voice Match, was ja da integriert ist. Das
erklären wir jetzt bitte auch nochmal. Was ist jetzt das Voice Match?
Also das unterstützt sozusagen, jeder hat seine Stimme einmal trainiert mit seinem Smartphone und Google Home.
Okay.
Und das bedeutet, wenn ich etwas sage, dann werde ich als Bernd wahrgenommen. Und wenn meine Frau etwas sagt, wird sie als Jenny wahrgenommen. Das ermöglicht natürlich dann zum Beispiel auch im Badezimmer, hey Google, welche Termine habe ich heute? Dann kriege ich meinen Kalender. Mhm. Umgedreht kriegt sie ihren Kalender.
Macht perfekten Sinn. Aber ich glaube, wir bei Alexa haben das nicht. Zumindest ist es mir nicht aufgefallen. Ich schaue hier gerade in die Einstellungen, aber ein Stimmentraining hätte ich jetzt auf jeden Fall nicht gesehen. Ist auch irrelevant, weil fast eh bloß ich das Ding benutze. Aber
Also mittlerweile müsste ich eigentlich auch noch für unseren Junior, also mein jüngster Sohn, ich höre irgendwas und er rennt durch die Gegend. Hey Google, spül PJ Masks.
Okay.
Er versteht noch nicht Google Home Mini und Alexa, weil er hat ein Fire TV an seinem eigenen Fernseher.
Brauchen die? Jedes Kind braucht einen eigenen Fire TV, ne?
Ja gut, das ist mein alter Fire TV, weil ich jetzt den Fire TV 4K an dem, egal. Und da redet er halt mit Alexa, aber da muss er ja nur an der Fernbedienung das Knöpfchen drücken und dann sagen PJ Masks und dann kommen seine Videos.
Das ist jetzt die Zeichentrickserie seines Vertrauens, oder?
Richtig.
Da bin ich schon wieder, das sind meine Kinder zu alt. Also PJ Masks sagt mir gerade nichts.
Das ist, wie gesagt, also andere Eltern werden nicken sagen, ah ja, genau, kenne ich auch. Und also hier hat keiner Berührungsängste, wahrscheinlich auch, weil sie durch mich irgendwie gar nicht drumherum kommen.
Ja.
Dem ausgesetzt zu sein. Aber ich habe jetzt doch kein negatives Feedback irgendwie bekommen, so mit, boah, das... Ich möchte das aber nicht. Oder es stand bei uns auch nie das Thema, möchte ich eigentlich einen digitalen Assistenten, der jederzeit zuhören kann oder tut?
Das Datensicherheitsthema.
Möchte ich sowas eigentlich? Genau. Und das Thema, es gibt so ein paar so Orte, also zum Beispiel, auch wenn ich es aus Komfortgründen gerne hätte, aber zum Beispiel irgendwie das Schlafzimmer, da möchte ich jetzt keinen Google Home.
Wieso?
Das ist einfach keine Ahnung.
Ich möchte. Ist schon klar.
Nein, ich möchte einfach, ich sag das mal so ganz gerade raus, ich möchte schnarchen und furzen können, ohne dass ich mich irgendwie vor einem digitalen Assistenten irgendwann schämen muss, weil er sagt, Bernd, weniger Bohnen essen oder irgend sowas.
Na, der also, digitale Assistent würde nichts sagen, aber deine E-Mails würden überquellen mit Granofink angeboten und entsprechenden anderen unterstützenden Tools. Ich glaube, da wäre eher die Herausforderung dann.
Ja. Aber für deine Alexa, also Amazon haut ja jetzt richtig drauf, weil die hauen ja ein Echo-Produkt nach dem anderen raus. Also ja, es gibt ja jetzt schon verschiedene Größen, verschiedene Formfaktoren mit Display, rund und mit Display, als Weckerchen und eckig mit Display.
Display und Lautsprecher und ja, ist verrückt.
Und jetzt letzte Woche wurde überraschenderweise so mal ganz schnell das sogenannte Echo Connect vorgestellt. Und das trägt zwar den Namen Echo, ist aber in dem Sinn jetzt kein eigenständiges Gerät, wie zum Beispiel jetzt dein Echo Dot oder der Echo Vision oder wie sie alle heißen, sondern es ist eine kleine schwarze Box, die dazu gedacht ist, sich mit dem Festnetztelefon zu verbinden. Also sprich, Stecker aus der Wand, so wie man es jetzt kennt, und in den Router soll halt Stecker aus der Wand in dieses Echo Connect. Und das Gerät wiederum nimmt Verbindung mit allen Echos in deiner Wohnung auf. Und du kannst dann praktisch Festnetztelefonat, also über dein Festnetz, jeden Telefonanschluss der Welt anrufen per Stimme. Wäre das was für dich? Also Preis soll für diese Box $35 kosten. Deutscher Preis ist noch nicht fix und auch noch nicht klar, wann es kommt in Deutschland. Carsten?
Jetzt. Ich war noch auf Mute, entschuldige. Es ist so eine Art Splitter, so stelle ich mir das vor.
Richtig.
Es ist also wahrscheinlich eine Weiche dazwischen, die das Signal einerseits auf diesen Echo Connect bringt und andererseits aber, ich will ja weiter meine herkömmliche Telefoninstallation nutzen können. Okay.
Richtig.
Da kann ich also wählen, entweder ich drücke auf den grünen Knopf, auf den grünen Hörer und telefoniere wie immer, oder ich mache es über mein Echo.
Genau, also du kannst dann mit jedes Echo-Gerät, was dann in deinem Haushalt ist, weil Amazons Traum ist natürlich, du hast diesen kleinen Echo-Ball im Schlafzimmer als Wecker und einen im Bad und im Wohnzimmer hast du wieder was anderes, in der Küche hast du den großen Echo-Vision und. Also du hast praktisch in jedem Raum ein Amazon-Gerät.
Ja, das ist tatsächlich ein feuchter Traum. Aber nicht von mir. Ich glaube, das Gerät wäre jetzt nichts für mich. Ich muss aber auch zusagen, ich telefoniere nicht sonderlich gern über Lautsprecher. Ja, wenn du über die Firma einen offiziellen Conference Call hast, dann macht das natürlich Sinn. Aber mag vielleicht meinem Jahrgang geschuldet sein, ich fühle mich immer noch wohler, wenn ich in ein Telefon reinsprechen kann. Ja, ich bin da nicht der Freund der Lautsprechereinrichtungen.
So geht's mir ehrlich gesagt auch, weil keine Ahnung, es mag auch bedingt sein, dadurch, dass ich früher im Firmenumfeld sehr viele Konferenzanrufe eben über solche Geräte hatte und die jedes Mal einfach nur irgendwann schlecht waren. Da hörst du irgendwie jemanden, der da rumkraspelt, der andere tippert. Und die Geräte damals hatten natürlich ein Mikro in jede Richtung und konnten nicht unterscheiden zwischen Stimme und absoluten Schrottgeräuschen, die mal einfach weggefiltert werden können.
Das kommt dazu, ja.
Und deswegen. Aber
ich glaube, das geht auch aufs grundsätzliche, ich sag mal, Telefonieerlebnis. Wahrscheinlich gibt es das Wort bis gerade eben noch nicht. Gab es das Wort bis gerade eben noch nicht. Aber was natürlich auch dazu kommt, ist, dass man sein Sprechverhalten ändert. Also ist mir aufgefallen in all meinen Telefonkonferenzen, die Qualität ist ja normalerweise dann suboptimal. Du hast eben beschrieben, warum unter anderem. Und man fängt dann an zu schreien. Man unterhält sich nicht mehr, man spricht nicht mehr mit seinem Gegenüber, sondern man geht dann einfach mal 3 Meter weg, dann ist der Empfang weniger gut. Dann fängt man an zu schreien, ändert die Körperhaltung, ändert die ganze Gesprächsführung. Das sind alles Faktoren. Ja, also wenn ich mit dem Zahnarzt telefonierend einen Termin ausmache, mag das okay sein. Wenn ich einen Menschen, den ich mag, am anderen Ende habe, dann glaube ich, möchte ich das nicht über Amazon und Echos und Alexas führen, dieses
Telefonat. Ja. Google Home hat, soweit ich weiß, also hat keine eigene Hardware für sowas, aber in Amerika ist es wohl schon möglich, weil Google hat ja mal diese eine lebenslange Telefonnummer sozusagen, diesen, ich glaube Google Voice heißt das Ganze. Ich weiß aktuellen Stand gar nicht, ob es das in Deutschland gibt, aber im Endeffekt kriegst du dann eine neue Telefonnummer und das ist sozusagen eine Rufnummer, wo du dein Mobiltelefon, dein Festnetztelefon, alles auf diese Nummer leiten kannst und auch Gespräche darüber führen, als ob du von zu Hause anrufst oder vom Mobiltelefon, aber du telefonierst eben über diese Voice-Nummer und die ist natürlich auch mit dem Google Home dann verknüpft, zumindest in Amerika. Aktuellen Stand muss ich mal recherchieren, wie es in Deutschland ist.
Wahrscheinlich haben wir die Nummer schon und haben es bloß vergessen, weil das vor 8, 9 Jahren war, als wir unsere Google-Konten angelegt haben. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, fällt mir ein, dass ich zum Beispiel über GMX ganz sicher noch 2 Telefonnummern und mindestens eine Faxnummer habe, die ich nie genutzt habe und nie eingerichtet habe. Aber das...
Fax? War mal was.
Wir hatten das Gespräch kürzlich hier und meine Kleine, wo man dazu sagen muss, die gute Kleine ist jetzt auch schon 14, hat nachgefragt, was denn Faxen bedeutet. Und dann haben wir uns auch angeguckt und gedacht so, auweia, wir wissen schon echt viele Sachen, die heute überhaupt nicht mehr in der Tagesordnung sind.
Ja, da gibt's ja diesen Witz, der ab und so immer wieder auf Twitter auftaucht, so nach dem Motto, können Sie mir einen Fax schicken? Nein, das geht technisch nicht von hier. Wieso, wo sind Sie denn? Und im 20. Jahrhundert ist dann die Antwort. Also es ist einfach, aber ich muss echt sagen, viele Handwerker und Co. setzen noch sehr häufig auf das gute alte Fax.
Okay.
Also die E-Mail ist nicht bei jedem, also viele haben natürlich E-Mail-Adressen, auch als Handwerker und so weiter, aber es wird halt mit dem Fax gearbeitet.
Weißt du, was mir dabei einfällt, ist jetzt ein bisschen off-topic, aber das zeigt natürlich die Affinität dieser Menschen zu moderner Technologie. Allein auf der Straße fällt mir das wahnsinnig oft auf, dass ganz offensichtlich auch größere Betriebe ganz fürchterliche E-Mail-Adressen haben.
Ja, oh ja.
Weil ich habe jetzt mich ja selbstständig gemacht kürzlich und die erste Selbstverständlichkeit war, eine eigene Internetadresse zu sichern, eigenen E-Mail-Account etc., Webauftritt zu gestalten. Und dann fährt da so eine kleine Arbeiterkolonne vor dir her und kontaktieren sie uns unter Firma fa.gschwendner@t-online.de. Und manchmal siehst du die modernen mit Gmail-Accounts und manchmal siehst du tatsächlich noch AOL-Accounts auf Lastern oder auf Unternehmensfahrzeugen plakatiert. Und ich denke mir auch immer so, für mich richtig ansprechend ist es jetzt gerade nicht, wenn du da ohne eigenen URL, ohne eigenen Internetauftritt daherkommst. Aber ganz offensichtlich ist es nicht notwendig, weil dann hätten sie es schon lange angepasst.
Richtig. Also genau dieses Thema mit @t-online, @gmx und so weiter, das ist mir schon vor ewigen Zeiten und das wird auch auf lange Sicht, wird sich das nicht ändern. Weil klar, wir leben jetzt in diesem Medium und sagen, hey, du kriegst für 49 Cent, kriegst du zumindest eine Domäne mit deinem Namen und eine Weiterleitung auf deinen GMX-Account, aber dass du halt meisterhuber@huberstahlgmbh.de hast oder so, ne? Das wissen wir und das wissen wir, dass das wirklich Centbeträge sind.
Und
aber die haben, Aufwand die haben halt auch andere.
Die haben andere Prioritäten, genau.
Richtig, genau. Geld verdienen. Und sagen sich, ich habe Aufträge oder ich habe genügend und deswegen ist es für mich jetzt nicht relevant.
An der Stelle auch nochmal, das war in keinster Weise bewertend, sondern das war einfach eine Beobachtung, die mir untergekommen ist und ich kenne in meinem Umfeld niemanden mehr mit AOL oder T-Online. Ja, es sind wahnsinnig viele mit Gmail-Privataccounts und ein paar haben ihre privaten Internetauftritte. Aber T-Online ist in meinem erweiterten, bekannten Umkreis eigentlich nicht mehr existent. Und vielleicht fällt es mir deshalb umso mehr auf.
Ja. Ich habe noch ein Thema. Und zwar, ich sage jetzt nicht die Abkürzung, weil wir sind ja ein sauberer Podcast.
Jetzt bin ich gespannt.
Es geht um harte Ware. Und zwar, erstmal geht es um Software.
extrem hart.
Bring it on. So, also Android, das Betriebssystem, das ja nicht gerade bekannt dafür ist, dass jedes Telefon Software-Updates bekommt oder relativ zügig Software-Updates bekommt. Und ähnlich wie macOS solche schönen Codenamen damals von Raubkatzen und jetzt von Natursachen hat Android ja immer einen Buchstaben. Und Android O für Android Oreo ist ist vor einem Jahr, glaube ich, bekannt gemacht worden oder veröffentlicht. Und mittlerweile kriegen auch aktuelle Telefone ihre Updates. Und Android P, wir wissen noch nicht, für was das P stehen wird, wurde jetzt bekannt gegeben. Und ein Punkt, der mich so richtig, die Palme hochgetrieben hat, war, dass Android P im Betriebssystem von Haus aus den vom iPhone X heißt es, glaube ich, ne? Sagt nicht iPhone X.
Beides geht.
Okay. Also ich sage jetzt mal iPhone X hat ja diesen berühmten Notch, also diese Aussparung im Display für die Kamera. Und Android P wird eine solche Kerbe ebenfalls unterstützen von Haus aus, dass dann Elemente links und rechts von selbiger positioniert werden können vom Betriebssystem aus. Mhm. Und das Ganze wäre ja noch gar nicht so schlimm. Aber die Firma Huawei oder wie meine Frau sagt, Huawei. Ja, das P20 Lite ist praktisch ein iPhone X Clone. Ebenfalls mit dieser Kerbe. Es tut mir wirklich leid. Ich habe nichts gegen das iPhone X. Und ich finde es ein schönes Gerät, bis auf diesen Notch. Es muss nicht für mich immer dünner, leichter, flacher oder größeres Display sein. Ich hätte gerne anstelle einer Kerbe dann einfach lieber doch oben einen Displayrand. Ich bin vielleicht nur klassisch veranlagt, ich möchte gern ein viereckiges Display. Oder rechteckiges.
Ja.
Also ich finde es einfach ein Unding. Und iPhone X war ja noch nicht mal das erste mit dieser Kerbe. Natürlich kennt es aber jeder jetzt durch das iPhone.
Durch von dem iPhone, ja. Ganz ehrlich, das ist an mir vorbeigegangen und ich google gerade zum ersten Mal diese Kerbe nach. Und jetzt verstehe ich auch, wie du Software und Hardware in Einklang bringst, weil es handelt sich tatsächlich um eine Display-Aussparung am oberen Ende des Telefons. Eine schwarze Kerbe oben reingehauen wird ins Display und da befinden sich dann hardware-unterstützende Elemente wie eine Kamera oder das Mikro etc.
Okay. Und ich finde das einfach, es tut mir leid, also egal welcher Hersteller. Also,
warum machen die, also das macht das Sinn? Der Plan dahinter ist, sie wollen frameless arbeiten. Ne? Sie wollen die ganze Arbeitsfläche mit Display ausfüllen.
Ja, also wir sind halt noch.
Ja. Schaffen es nicht nah genug, an die Elemente ranzukommen, um die quasi umfließen zu lassen. Deshalb diese Kerbe.
Nicht mal nur das, sondern man munkelt eigentlich schon seit, ich glaube jetzt die dritte Generation bei Samsung. Samsung hat ja für das iPhone X dieses Display gemacht. Deswegen ist auch jetzt das iPhone X das erste mit OLED-Display von Apple.
Ja.
Weil eben nur Samsung dieses fertigen konnte, das Apple haben wollte. Und man munkelt jetzt bei Samsung schon mit dem S8, mit dem S9 hat man die ganze Zeit gemunkelt, dass Samsung den Fingerabdruckscanner, der ja sonst immer unten mittig klassisch, ne, so der Home-Button, der ist ja beim S8 nicht mehr vorhanden. Der ist dann so typisch Android-mäßig nach hinten gewandert, auf die Rückseite.
Okay.
So. Aber man hat eben die ganze Zeit gemunkelt, dass die Displays wohl bald in der Lage sein sollen, dass unter dem Display der Fingerabdruckscanner sein wird. Also ein wirklich...
In der zweiten Schicht.
Richtig. Quasi. Aber die Technik ist wohl noch nicht so fortgeschritten, dass man hinter einem Display das Ganze alles verstecken kann. Also sprich zum Beispiel auch die Kamera oder... Ne?
Das ist so ein quasi so ein Einwegspiegel, nicht? Von oben sieht man es nicht, aber von unten kann die Kamera oder der Scanner durchschauen.
Richtig. Dann von mir aus, aber ich finde, das ist so eine Krücke, dieses mit der Kerbe. Und wie gesagt, das iPhone X ist ja nicht das erste, das mit dieser Kerbe. Essential Phone oder wie auch noch ein paar Unbekannte hatten ja diese Kerbe schon. Aber jetzt kennt es natürlich jeder durchs iPhone X und wie so typisch kopieren viele Firmen jetzt den Look, weil Apple gilt halt immer noch als Design-Ikone bei vielen.
Ja.
Und Huawei hat schöne Geräte und ich finde es einfach ein Unding, dass sie jetzt so einen Dreck rausbringen. Es tut mir leid.
So ein Copycat.
Ja, es muss einfach nicht sein. Und diese Kerbe ist, keine Ahnung, du kannst ja dann links und rechts von dieser Kerbe eigentlich nur noch die Akku-Infos und was weiß ich unterbringen. Also dann kannst du die Kerbe auch sparen. Also, das ist einfach mein Aufregung.
Ist am Ende vom Tag natürlich eine persönliche Präferenz. Aber ich merke schon, wo bei dir die Werbe herkommt. Ja. Weißt du, woran mich das erinnert? Das gab bei uns, als ich dann noch im Netzwerkbereich unterwegs war, da gab es immer so einen Spruch von Systemadministratoren. Und der lautete so in etwa, es ist noch nie einer gefeuert worden, weil er Cisco gekauft hat. Also Cisco zur Erklärung, einer der Miterfinder des Internets, zumindest hardware-seitig und eine riesengroße Firma, natürlich auch entsprechend hochpreisig. Das war dann immer für unsere Vertriebskollegen so ein Hasswort, weil die natürlich ihre Produkte unterbringen wollten und wir haben Cisco, das bleibt das so. Und hier ist ein ähnliches Szenario, kommt mir zumindest gerade so vor. Also es ist noch nie ein US-Designer gefeuert worden, weil er was Gutes von Apple kopiert. Ja, da bist du auf der sicheren Seite.
Ja. So, jetzt habe ich meinen Spruch über die Kerbe losgelassen.
Hast in die Kerbe gehauen.
Ja.
Entschuldige, der musste sein.
Ja. Wir hatten ja auch mal über das Thema Social Media. Ich glaube, in der ersten Technikfolge so mal, dass wir auch darüber sprechen wollen, würden, tun, möchten.
Ja.
Und ich habe ein Ding, wo ich deine Meinung gerne dazu hören würde. Und zwar, kennst du die Sängerin Pink?
Ja, natürlich kenne ich die Sängerin Pink.
Ja, keine Ahnung, ich weiß ja nicht. Ne? Ist ja nicht unbedingt, was jeder hören würde.
Ich habe die sogar schon live gesehen.
Oh, okay, cool.
Oh ja, und zwar auf der IFA vor 4 Jahren. Die Geschichte noch kurz loswerden, weil ich erinnere mich noch, war ein schöner, lauschiger Abend. Bier hat gut geschmeckt und als Vorband spielte Juli. Und ich fand Juli, du weißt schon, die perfekte Welle.
Ja, ja.
Und ich fand die extrem gut und dachte mir so, wow, warum spielen die als Vorband? Ja, und dann kam Pink und dann wusste ich, warum Juli Vorband war.
Okay.
Schon vorbei die Geschichte.
Okay. Diese junge Dame hat jetzt vor kurzem gesagt, sie hat praktisch die Schnauze voll von Social Media und speziell vor Instagram. Schnauze voll von Instagram. Weil dort eigentlich, was heißt eigentlich, oftmals immer nur die absolut besten Momente, beziehungsweise natürlich die super gestellten Momente, ne? Siehe so keine Ahnung, Erdbeereis mit Sahne und in einem schönen Eisbecher und dann so als Hashtag gute Freundinnen unterwegs in der City beim Shoppen oder
Best Friends Forever.
Genau, und meine neuen High Heels und was weiß ich, immer nur das Schönste, das Perfekte abgelichtet wird. Und das geht ihr so auf den nicht vorhandenen Sack, hat sie gemeint, dass sie einfach darin überlegt, entweder ganz auszusteigen, was marketingtechnisch natürlich für eine Person wie sie einfach schlecht wäre. Also vom Marketingstandpunkt her.
Ja, okay, mach weiter. Ich hab hier einen Kommentar dazu.
Und deswegen hat sie dann überlegt, vielleicht macht sie noch einen Instagram-Channel auf, der sie in echt zeigt. Und mit in echt meint sie dann sowas wie, schau mal, wie scheiße meine Haare frühs ausschauen, wenn ich aufstehe. Und nicht diese gestylten Bilder, schon Make-up an, weißt du, und frisiert und dann so ein Gähnbild auf, so mit, ich wache perfekt gestylt im Bett auf. Und einfach wie das Leben eben nicht perfekt ist und viele Dinge nicht perfekt sind.
Ja.
Also ich bin dann mal ganz bewusst auf meinen Instagram-Kanal gegangen und habe mir mal so meine Bilder angeschaut und dachte mir, manchmal gebe ich mir schon verdammt Mühe und manchmal sind es wirklich nur einfach Schnappschüsse. Aber wie gesagt, ich trage ja auch kein Make-up, aber...
Ich auch in letzter Zeit selten. wir hatten ja schon, darum überrascht mich jetzt, dass du das Thema bringst, ein bisschen. Wir hatten ja schon mal, das als Info für die Hörer, grundsätzlich einen Themenschwerpunkt angedacht. Social Media, Instagram, die unterschiedliche Nutzung von unterschiedlichen Menschen auf diesem Kanal. Den würde ich mir aber gerne noch offen halten, den Schwerpunkt, dass wir den mal wirklich intensiv oder intensiver durchgehen. Das ist eine sehr spannende Frage, aber eine extreme Künstlichkeit kann man, glaube ich, auf jeden Fall bei Instagram feststellen. Also vielleicht nochmal als Info, du bist, glaube ich, als Rosenkrieger dort zu finden. Ich bin überall als K. Kunert zu finden, also zwei Ks und dann UNERT. Könnt ihr euch gerne mal angucken, was wir so posten. Mein Postverhalten hat sich in den letzten Jahren eher dahin verändert bei Instagram, dass ich versuche, Bilder zu machen und die vielleicht auch an der Bearbeitung ein bisschen Spaß habe. Das heißt, ihr werdet von mir da sehr wenig Persönliches finden und wahrscheinlich auch aus genau dem Grund, nicht? Weil wir geben schon genug persönliche Geschichten von uns preis, wer uns bei Facebook folgt oder auch bei Twitter, kriegt da, glaube ich, genug mit. Da brauche ich das Ganze jetzt nicht bildlich zu unterlegen, für mich. Ja. Außerdem finde ich mich auch nicht hübsch genug und ich bin auch keiner, der extrem stark ist, wenn es um Selfies geht. Ich finde mich da immer ganz, ganz fürchterlich. Aber also die Bilder, die ihr auf meinem Kanal finden werdet, sind einfach Snapshots von Locations, bei denen ich gerade ein schönes Motiv entdeckt habe. Das ist mein Nutzverhalten. Ich glaube, bei dir ist ein bisschen mehr Technik drin, Bernd. Mhm. Aber ich glaube, richtig persönlich sind unsere Kanäle nicht.
Nee. Also man sieht das gelegentliche Food-Bild bei mir, wenn ich ganz stolz bin, weil ich bin dann auch wirklich...
Ja, du kochst ja auch.
Ich bin jetzt gerade im Prozess, das Pizzamachen für mich und meine Familie zu optimieren. Und da probiere ich jetzt wahnsinnig viel aus und ich bin überrascht, wie positiv das Ergebnis meiner Produktionen dann ist. Und da bin ich dann wirklich rotzestolz und da mache ich dann halt mal ein Instagram-Bild von dieser knusprigen Pizza. Also das gönne ich mir dann einfach. Aber es hat mich einfach mal interessiert und Social Media, wie gesagt, da machen wir mal eine ganz erheblich tiefere Session, weil es gibt ja nicht nur Instagram und
es gibt Instagram, Snapchat und tausende andere Kanäle mehr. Ich meine, das Problem für uns ist, glaube ich, das eine, viel problematischer finde ich das bei der nächsten Generation, dass man unseren Kindern klar macht, von mir aus nutzt diese Kanäle, weil verbieten kann man es euch nicht, aber seid euch immer bewusst, das ist nicht das echte Leben und niemand auf der Welt ist den ganzen Tag heiti-teiti, ja, sondern jeder hat seine Tiefphasen und seine Depressionen und nur mit einem Grinsen durch die Welt zu gehen und davon zu leben, ist natürlich ein verlockendes Bild, aber hat mit der Realität im größten Teil der Fälle nichts zu tun. Ja? Das am Ende vom Tag bleibt harte Arbeit immer noch vor, grinsend in die Selfie-Kamera zu blicken.
Ja, ja. Okay, dann wollen wir noch ein letztes Thema ansprechen? Ich glaube, du hattest noch was in die Shownotes gepackt.
Ja, wir haben noch viele Themen, aber ich denke mal, nachdem wir schon wieder über eine Stunde hier unterwegs sind, okay, nehmen wir vielleicht den letzten Punkt. Fand ich sehr interessant diese Woche. War ich nämlich bei einem meiner Lieblingskunden, wenn nicht dem Lieblingskunden, habe mir endlich mal wieder eine 4 Stunden lange Sales-Diskussion auf Englisch reingezogen. Mache ich in letzter Zeit viel zu selten, war von daher sehr erfrischend. Aber das Thema war auch alles in allem recht spannend. Und zwar ging es um die Verwertung von Gadgets, die wir aus dem Alltag kennen und im Alltag nutzten, in einem B2B-Umfeld. Und das klingt jetzt auf den ersten Blick eher dröge. Wenn man sich das aber mal genauer anschaut, also B2B vielleicht nochmal zur Erklärung, ist der Fachbegriff für Business to Business, so wie wir auf der einen Seite von B2C, Business to Consumer, also von Endkundengeschäft reden, gilt das Gleiche aus Herstellersicht natürlich auch für Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen, mit großen Firmen, mit Werkstätten, mit Unternehmen jeder Couleur. Und da ging es dann unter anderem auch um Schwerpunkte wie Industrialisierung, Tablets und andere technische Hilfsmittel. Sehr, sehr viele Surface kamen auch immer wieder zur Sprache, werden natürlich von Firmen auch genutzt. Wie schaut die Verwendung auf der Ebene aus? Und welche Ansprüche stellen jetzt Firmen an die gleichen Tools, die wir als Endkunden auch nutzen? Also nehmen wir einfach mal eine Tablet-Hülle. Ja, was ist der Anspruch für uns Kunden, für uns Endkonsumer? Leicht, sportlich, schick, elegant, solche Dinge vielleicht. Aber wenn wir jetzt ins Unternehmensumfeld reingucken, dann haben wir da zum Beispiel Leute, die den ganzen Tag an der Werkbank arbeiten und trotzdem ihre Daten über ihr Tablet eingeben möchten. Was für Ansprüche haben die an die Gerätschaften? Und da kommen wir dann ganz schnell in so einen Bereich, der für die Endkunden wahrscheinlich so als ruggedized eher bekannt ist. Also sprich, widerstandsfähig. Ja? Mhm. Gibt es auch für Endkunden, hat aber in dem Geschäftsumfeld natürlich eine ganz andere Bedeutung. Ne? Der Endkunde ist dann vielleicht in dem Fall so der Extremsportler, der das Ding mal auch unter Wasser nutzen möchte oder auf seiner Skitour auch sein Handy nutzen möchte, ohne Gefahr zu laufen, das sofort zu schrotten. Aber das sind im Normalfall Ausnahmesituationen. Also jeder, der so ein Ding im Urlaub nutzt, freut sich, dass er es hat. Aber sobald er im Flieger oder im Hotelzimmer hockt, wird er wieder sein Casual, seine Alltagsschutzhülle benutzen. Und die Überlegung, wie schaut es in Firmen aus? Nochmal, ja, ein Handwerker, der den ganzen Tag Handschuhe anhat. Wie muss ein Accessory ausschauen, das für den Unternehmenszweck sinnvoll ist. Oder nehmen wir zum Beispiel Kliniken, Ärzte. Ja, du hast teilweise mir fehlt es der Begriff, du hast mit Bakterien zu tun. Das Ding darf auf einer Krankenstation nicht durch zu viele Hände zu gehen, ohne desinfiziert werden zu müssen. So, hält jetzt eine Hülle diesen Anforderungen statt? Da gibt es eine Vielzahl und Fülle von Anwendungsszenarien, über die ich noch gar nicht so nachgedacht hatte, aber in der Summe unglaublich spannend, ja. Auch zum Beispiel, wenn man das ganze Thema nicht nur hier um den medizinischen Bereich, sondern jetzt habe ich den Faden verloren, wenn man aus dem medizinischen Bereich rausgeht und in die Industrie oder sehr spannend auch in das Thema Education reingeht. Ja, eine Schule zum Beispiel, die mehrere technische Geräte hat, Laptops, Tablets etc., wo lagert man die Dinger? Und da gibt es dann tatsächlich Schränke mit Ladefunktionen, wo 6 bis 20 von diesen Endgeräten gelagert werden können, sicher gelagert werden können, ohne viel Platz wegzunehmen und gleichzeitig aufgeladen. Also vielleicht auch mal ein Schwerpunkt wert. Fand ich unglaublich spannend, das Gespräch. Ja? Dinge, über die wir alltäglich reden, haben aber tatsächlich auch in der Wirtschaft und in der Industrie ihre Lebensberechtigung.
Das, also vor allem das, was du jetzt mit diesem Schrank für das Laden von 20 Geräten gleichzeitig erwähnt hast am Schluss, da können wir uns gerne mal drüber unterhalten, also jetzt nicht über 20 Geräte, weil ich in meinem anderen Leben für einen Versand/Einzelhändler in Deutschland tätig war. Und da gab es das Projekt iPad, für welches ich zuständig war. Und das ist ein sehr spannendes Thema, weil ich war genau mit diesen Sachen konfrontiert, mit der Verkäufer vor Ort soll das iPad benutzen. Wo bringt er es zwischen der Beratung und ja, seinem täglichen Doing unter?
Weil alle die ich sehe, haben dafür eine Schublade.
Ja, genau. Aber bei einer großen Verkaufsfläche, ne, jedes Mal das iPad dann zurücklegen, wieder absperren, wieder zurück und so weiter und so fort. Also das waren alles Dinge, mit denen wir konfrontiert waren und natürlich auch dem Laden, dem sicheren Laden, die Geräte vor Diebstahl schützen und. Es war ein, und zum damaligen Zeitpunkt ging es auch darum, der Kunde soll mit auf das iPad gucken während der Beratung, weil da eine spezielle Software, die für uns programmiert wurde, lief. Wie hält man das iPad? Mit was hält man es? Und wir kamen.
Ja, genau, das war auch so ein Themenschwerpunkt, zum Beispiel, über den wir geredet haben, Schlaufen. Ja. iPad-Hüllen mit Handschlaufen. Nur als kleines Einsatzszenario. Das war eine von den Möglichkeiten und Lösungen.
Ja, also wir hatten letztendlich damals zu der Zeit, wie gesagt, das liegt ja einige Jahre zurück, da gab es noch nicht alles, was es jetzt gibt. Und vor allem das Thema Schlaufen war zum Beispiel komplett am Markt in Deutschland nicht existent. Was haben wir also gemacht? Wir hatten einen schlauen Berater vor Ort, der täglich das iPad benutzt hat, am Kunden. Der ist in den lokalen Baumarkt gefahren und hat sich einen von diesen riesigen Saugnapfhaltern, wo du Glasscheiben mit transportierst, hat er genommen.
Wie großartig.
Hat es in Firmenfarbe umgesprüht, weil das Ding konnte jetzt ein Ständer sein für das iPad auf der Glasvitrine. Er konnte seine gesamte Hand in den Griff reinpacken, konnte es drehen zwischen ihm und dem Kunden. Und das Ding war absolut nicht wegzumachen, weil das halt mit diesem riesigen Saugnapf und so weiter. Also auch ein sicherer Transport. Also, ne, aber sowas hast du halt nur gelernt, weil er kam auf die Idee und hat sich gedacht, ich habe hier ein Problem und ich hätte hier vielleicht eine Lösung. Ich probiere es einfach. und für 7 Euro so ein Ding geholt und probiert und ja, es hat erstmal getan. Aber das ist eben der unterschiedliche Anspruch von Endverbrauchern und geschäftlichen Verbrauchern. Oder
ja. Ja. Ja, ein kleines Beispiel aus dem Gespräch und dann können wir auch langsam, glaube ich, Richtung Ende gucken. War ein Deal, von dem der Kollege da gesprochen hat, eine iPhone-Hülle mit Gürtelclip. Hört sich furchtbar an, ich weiß, aber hat in einem Szenario genau den Puls der Zeit getroffen und da erzählt, er hat an eine Krankenhausgemeinschaft über 1000 von diesen Hüllen verkauft, weil die Ärzte eben genau den Bedarf haben. Ne? Die haben dann ihr Phone, was sie täglich nutzen, zusätzlich zum Privaten wahrscheinlich, und das wollen sie am Gürtel geklippt haben. Ja, und Peng, du musst einfach nur die Nische finden in dem Zusammenhang. Es ist für einen Endkunden relativ unsexy und wahrscheinlich ist es für den Vertriebsmenschen auch nicht ganz einfach, eben das Szenario zu finden. Aber wenn es passt und wenn man die Ansprüche mit den Angeboten kombinieren kann, dann ist es ein unglaublich spannendes Feld.
Definitiv. So, dann würde ich sagen, ist die Folge im Kasten. Mal schauen, wie die Audioqualität diesmal rauskommt.
Ich bin sicher, die ist super.
Ja, hoffe ich auch, wenn wir jetzt gleich nach der Aufnahme wissen. Und ich würde sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ich freue mich.
Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Hoffe, es hat euch gefallen. Es würde uns natürlich freuen, wenn ihr eine Bewertung bei iTunes für unseren Podcast abgebt. Alle Links dazu und mehr findet ihr unter gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei fairhost24.de für das Hosting von unserem Podcast und der Webseite logischerweise. Ebenfalls danke an bensound.com für die Intro-Hintergrundmusik und die Outro-Hintergrundmusik. Bis demnächst. Ciao.